Danke, ihr Lieben. Dürft gerne Platz nehmen. Einfach so ein Vorrecht, wenn wir zusammenkommen dürfen und einfach zusammen uns ausstrecken dürfen nach Gottes Gegenwart. Richtig gut, dass du dich drauf einlässt. Und ich lade dich ein, auch jetzt offen zu sein für die Predigt. Genau, ich möchte unsere zwei Predigerinnen heute einfach ein bisschen vorstellen. Heute haben wir kein Kinderbild extra von ihnen. Aber ich sage einfach was ein bisschen zu euch beiden. Die Anni und die Smee werden heute hier predigen. Vielleicht schon mal einen Vorab-Applaus. Genau, und ich dürfte den beiden schon lauschen und ich möchte dich ermutigen, einfach besonders offen zu sein für Gottes Reden durch die zwei. Ich bin wirklich begeistert, welche Art und Weise sie das rüberbringen, aber die Art und Weise macht gar nicht so viel aus, denn ich glaube, Gott kann auch, oder es steht in der Bibel, Gott kann auch durch Steine sprechen, also gut, dass wir heute so schöne Steine haben, die so sprechen. Nein, richtig gut, die beiden haben sich vorbereitet und ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, den beiden besonders zu danken, denn beide haben eine besondere Zeit, die letzten 12 Monate hinter sich, muss man so sagen, und haben trotz ihrer Umstände oder gerade wegen ihrer Umstände besonders gesagt, hey, wir wollen volle Power geben für Gott, für sein Reich und besonders im Gospelhaus. Und das ist wirklich sehr besonders. Smee kam hier an vor einem Jahr, also vor einem Jahr im September haben wir sie hier begrüßt und leider lief gar nicht alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ihr Mann Markus, der hier Pastor ist, ist leider sehr krank, hat jetzt auch nochmal einen Rückschlag, also auch Ermutigung wirklich dafür zu beten, dass er einfach weiter gesund wird. Aber die Smee hat sich entschieden zu sagen, Gott, ich will dir dienen, auch wenn die Umstände blöd sind, auch wenn die nicht so sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuschauen, denn ich habe das Gefühl gehabt, du bist wie aufgeblüht in deiner Rolle. Sie leitet unsere Jugendarbeit im Moment alleine mit Team. Das ist richtig cool. Mit einem tollen Team aufgebaut, auch die Teenie-Arbeit, fotografiert hier, leitet das Videoteam. Also ihr seht, viele Aufgaben lasten auf diesen schmalen Schultern. Aber es ist echt erstaunlich, wie sehr du in dem Ganzen gewachsen bist. Und das ist wirklich besonders. Und das möchte ich wirklich sagen, danke, dass du einfach gesagt hast, hey, ich gebe nicht auf. Und auch immer noch sagst, ich gebe nicht auf. Ich werde einfach mein Bestes tun und Gott dienen und Gott die Ehre geben. Und ich finde es wirklich wunderbar. Hey, hier sitzen alle Jugendlichen, die das betrifft. Einfach richtig cool, dass es sich da voll investiert. Danke nochmal, fetten Applaus, bitte. Echt. Und nebendran, nicht minder, Anni ist schon viel länger im Gospelhaus und viel länger schon ein Geschenk. Deswegen auch einfach besonders herzliches Dank an dich. Du hast dich vor, ich weiß nicht mehr, zwei Jahre entschieden, dich mehr zu investieren im Gospelhaus. Sie hat ihre Arbeit als Krankenschwester reduziert und gesagt, hey, ich bin einen Tag in der Woche einfach hier, gebt mir irgendeine Aufgabe. Also das ist der beste Satz, den ihr mir jemals sagen könnt. Gebt mir irgendeine Aufgabe, ich weiß nicht, was ich kann. Gell, Originalton. Ich weiß nicht, was ich kann. Genau, nehmt mich mit rein. Und ich bin einfach nach wie vor begeistert, wie du dich entwickelst. Sie hat im Lowpreis gestartet. Sie managt die ganze Gottesdienstplanung. Tatsächlich musste ich das 4 Wochen machen, wo sie im Urlaub war. Es ist sehr mühsam. Ich sag's euch, man muss immer fragen, wer singt was, wer das ist was in Planung und was muss man sagen und das dann alles nur in den Computer bringen und so weiter. Richtig dankbar, dass du das immer machst. Sie moderiert, sie ist im Lobpreisteam, leitet jetzt das Kaffeeteam auch noch, hat eine kleine Tochter, deswegen die letzte ein Jahr sehr besonders. Kleines Mädchen, die jetzt ein Jahr geworden ist und heute auch nochmal in Predigt investiert und ich glaube auch, das ist eine Gabe von euch beiden, also sehr erstaunlich, echt, wir sind sehr dankbar als Gospelhaus euch zu haben und einfach herzlichen Dank, dass ihr sagt, wir sind hier und wir geben unser Bestes, das ist ein fetten Applaus wert. Genau, immer natürlich mit dem ganzen Team, Kaffee-Team, ich liebe euch, ich finde, das ist super. Jugendteam, ich liebe euch, Teenie-Team, Foto-Team, Video-Team, Lobpreis-Team. Also es ist, bedeutet immer, wenn der Leiter geehrt wird, wird auch das ganze Team geehrt und das ist richtig gut. Aber jetzt seid gespannt, viel geredet. Herzlichen Dank an euch beides. Meh, ich darf dich auf die Bühne bitten und du darfst starten und ich lade euch ein, offene Herzen zu haben für das, was Gott euch sagen will.
Ja, danke Katrin und Lobpreisteam. Auch nochmal einen fetten Applaus, oder? Genau, richtig cool. Ich darf euch heute von einer Person aus dem Alten Testament erzählen. Und ich habe das vor so ein paar Wochen mal gelesen und die Person hat mich irgendwie richtig erstaunt, weil ich die gar nicht so im Kopf hatte, dass die so drauf ist, sage ich mal. Auf der einen Seite scheint die Person Gott ziemlich gut zu kennen und auf der anderen Seite hat diese Person auch einen sehr eigensinnigen und mürrischen Charakter. Und ja, heute soll es um Jona gehen. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich Jona, vielleicht aus der Kinderstunde oder ja, der Typ, der von einem Fisch verschluckt wurde und dann 3 Tage später lebendig wieder ausgespuckt wurde. Das war immer das, was ich mit Jona verbinde. Genau, aber heute soll es ja vor allem um das, was davor und was danach geschehen ist, gehen. Also genau, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich dachte, ich mache ein kleines Bible-Study mit euch. Und bei den Teens mache ich das immer so, wenn wir Bibel lesen, dann habe ich immer so 4 Fragen, die einem helfen sollen, dass man beim Bibellesen dann auch wirklich was für sich mitnimmt und dass es so ein bisschen leichter macht, da irgendwie, genau, da was draus zu lernen. Und die 4 Fragen sind: Was sagt die Stelle über uns Menschen aus? Was sagt die Stelle über Gott aus? Wie kann ich das Gelesene umsetzen? Und wem will ich davon erzählen? Und ich dachte, das kann vielleicht dem einen oder anderen helfen, einfach so als Impuls, wenn man mal Bibel liest und nicht weiß, okay, wie mache ich das? Und am Ende können wir das dann auch nochmal zusammen durchgehen, die Fragen beantworten. Genau, Jona ist eigentlich ein sehr kleines Buch mit nur 4 Kapiteln, aber ich finde, da kann man so viel draus ziehen. Und ich gebe euch mal so ein paar Sidefacts zu Jona. Jona stammt aus Galiläa, das ist ein Ort in der Nähe von Nazareth, wo Jesus auch herkam und aufgewachsen ist. Und er wirkte von 793 bis 53 vor Christus, also noch eine ganze Weile, bevor Jesus hier war. Und eine Sache, fand ich, unterschied ihn sehr von den anderen Propheten. Die meisten Propheten im Alten Testament wurden als Botschafter zum Volk Israel geschickt, also Gott hat durch sie zu seinem Volk geredet. Aber Jona wurde beauftragt, zu einem heidnischen Volk zu gehen, also Menschen, die eigentlich diesen Gott gar nicht so richtig kannten oder andere Götter hatten. Und Gott gab Jona folgenden Auftrag: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ja, Ninive war die Hauptstadt des damals mächtigsten Weltreichs, Assyrien hieß es, und es liegt im heutigen Iran. Und damals lebten dort mehr als 120.000 Menschen. Also für damals war das richtig viel. Heute denkt man so, ja, so eine kleine Stadt halt. Aber damals war es echt die mächtigste Stadt, das mächtigste Weltreich. Und was ist Jonas Reaktion auf diesen Auftrag, den Gott ihm gibt? Genau, Jona macht genau das Gegenteil. Er geht zum Hafen, flieht auf ein Schiff, holt sich ein Ticket und sagt, boah, ich gehe jetzt nach Tarsis, also Spanien, ganz andere Richtung. Und jetzt fragt man sich vielleicht, okay, wieso ist Jona geflohen? Also warum ist er weggerannt? Hatte er vielleicht Angst vor diesem Volk, weil die sollen ja böse gewesen sein? Oder hat er Angst, dass sie ihn auslachen, dass sie ihn vielleicht schlagen oder so? Oder hat er nicht ganz vertraut, dass wirklich Gott zu ihm redet und dachte so, nee, ich gehe lieber mal in die andere Richtung? Die Antwort darauf, die kommt später. Vielleicht erstaunt die auch den einen oder anderen. Genau, Jona war jetzt auf dem Schiff Richtung Tarsis. Was geschah danach? Können wir mal zusammen in die Bibel schauen. In Jona oder ab Jona 1, Vers 4 steht: Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ans Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf und ruf deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Anscheinend war dieser Sturm so gewaltig und angsteinflößend, dass diese Menschen sogar bereit waren, ihren Gast, also die wollten das ja gar nicht, aber die waren bereit, ihn quasi umzubringen, ins Meer zu werfen, um dann dieser Sturm aufhört. Die haben zwar mit sich gehadert, aber haben es am Ende gemacht. Und ich finde, das Krasse ist, diesen Satz, das habe ich vorher nie bewusst so gelesen, dass sie durch dieses Erlebnis am Ende zu Gott fanden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal erleben wir vielleicht Stürme oder schwierige Zeiten in unserem Leben. Also ich kenne das auf jeden Fall. Manchmal lässt Gott Dinge vielleicht auch zu. Und wir können nicht immer verstehen, warum. Oder in der Situation denken wir so, also einfach kein Verständnis dafür. Aber vielleicht will Gott ja diese stürmischen Erlebnisse nutzen, um uns zu begegnen. So, um sich uns zu offenbaren und dass wir ihn noch besser kennenlernen können. Und vielleicht wird unser Leben ja durch diesen Sturm und danach noch viel reicher als vorher sein. Und das darf ich auch selber erleben. So, ich darf schon sehen, boah, das hätte ich in dem Ding nicht gedacht, aber krass, Gott bereichert uns so krass. Und vielleicht hast du da irgendwie eine Situation im Kopf oder steckst gerade selber irgendwo drin, wo du sagst, boah, es ist gerade ein Sturm, aber ich will dich da echt ermutigen, dass daraus was richtig Gutes auch entstehen kann. In Epheser 1, Vers 11 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und ja, ich glaube, das ist voll die Wahrheit. Ja, also diese Menschen auf dem Schiff, die haben halt so ihr Leben gelebt, die hatten ihre Götter, haben ihre Arbeit getan, haben auf dem Schiff gerudert oder wie auch immer die das gemacht haben. Und ich glaube, wenn dieser krasse Sturm, also dieses krasse Erlebnis nicht gewesen wäre, dann hätten die gar nicht von Gott erfahren, weil davor steht, die haben da zu ihren eigenen Göttern gebetet und Jona hat geschlafen, also der hätte wahrscheinlich gar nichts von Gott erzählt, er war ja auf der Flucht vor Gott. Und ja, ich glaube, das ist das, was mich so berührt hat, dass dieser Satz, ich kann es ja nochmal vorlesen, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn Opfer dar und legten Gelübde ab. So, vielleicht denkt man, okay, selbst wenn wir Umwege gehen, manchmal rennen wir vielleicht sogar vor Gott weg oder vor einer Sache weg, selbst da ist Gott souverän. Er ist nicht von uns abhängig, so, er nutzt diese Umwege. Selbst wenn wir manchmal meinen, boah, jetzt ist alles verloren, vielleicht straft Gott mich sogar, hier kann Gott eigentlich gar nichts mehr bewirken, so. Gott ist Gott und er ist nicht von unserem Handeln abhängig. Und ja, wahrscheinlich hätten die Schiffsleute echt nichts von Gott gehört ohne dieses Erlebnis. Und am Ende finden sie einfach zu ihm und beten ihn an und legen Gelübde ab. Und ja, auch wenn wir Umwege gehen, Gott ist souverän. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen von seiner Barmherzigkeit, dass er da eben nicht der wütende, böse Gott ist, sondern dass er sagt, hey, du hast zwar Fehler gemacht, du rennst weg, aber ich nutze das, um Menschen zu mir zu führen und ihnen von meiner Liebe, mit meiner Liebe zu begegnen. Ja, ich glaube, das ist voll Gottes Herz, dass kein einziger Mensch auf dieser Welt jemals verloren geht, und er will jeden einzelnen Menschen für sich gewinnen. Und er könnte theoretisch, hätte er die voll verurteilen können, weil die hatten ihre eigenen Götter, sind ihre Wege gegangen. Aber das will Gott ja gar nicht, sondern er will jedem eine Chance geben, und auch wenn wir es nicht verdient haben. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, hat es kein Mensch verdient. Also ich habe es auf jeden Fall nicht verdient so, aber weil Gott mich liebt, darf ich dieses Geschenk empfangen. Ja, dann geht es weiter. Jona ist im Meer, der denkt, das war's jetzt, also Leben zieht vielleicht nochmal an ihm vorbei und er wird ertrinken, aber Gott hat natürlich andere Pläne. Er schickt einen riesengroßen Fisch, vielleicht war es ein Wal, man weiß es nicht, und der verschlingt Jona in einem Stück, und durch ein Wunder überlebt er 3 ganze Tage in diesem Fisch. Ich will mir nicht vorstellen, wie das war, das hat bestimmt gestunken, es war kalt, nass, was auch immer da noch so drin war. Aber das Krasse ist, in der Bibel steht dann, wie Jona in dieser Zeit Gott erlebt. Und ja, in seinen quasi gefühlt letzten Momenten seines Lebens betet er dann zu Gott in Jona 2, Vers 8. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Rettung kommt von dem Herrn. Das betet er noch in dem Fisch, finde ich voll krass. Ja, und Gott in seiner Barmherzigkeit ist gnädig und rettet ihn. Und ja, ich meine, Jona war ein wirklich unperfekter Mensch. So, er wusste, wer Gott ist, trotzdem läuft er weg, obwohl er Gott kannte. Und ja, als Gott ihn eben rettete durch dieses Erlebnis mit dem Fisch, da wurde Jona auf einmal demütig und sogar dankbar. Und er hat Gott noch besser kennengelernt. Und ja, das finde ich richtig krass. Daraufhin gab Gott Jona nochmal eine zweite Chance, seiner Berufung zu folgen. Also er sagt, okay, jetzt let's go nach Ninive, der Auftrag ist noch da. Und Jona geht nach Ninive und verkündigt den Menschen dort, was Gott ihm gesagt hat. Und das Heftige ist, die Menschen in dieser riesigen Hauptstadt hören diesen wahrscheinlich stinkenden, dreckigen Jona zu. Und in der Bibel steht dann, dass alle in dieser Stadt sich Buße taten und umkehrten zu Gott. Sogar der König, also quasi damals mächtigste Mann der Welt, der hat ja, das so ausgerufen, ey, wir müssen jetzt Buße tun, so Gott, wieder zu Gott umkehren. Und Gott hat dann die ganze Stadt verschont. Und ich finde, wieder einmal können wir sehen, wie sehr Gott einfach wirklich daran interessiert ist, jeden einzelnen Menschen zu erreichen und zu erretten und ihnen Gnade zu schenken. Genau, ich will kurz auf die Symbolik von der Fischgeschichte eingehen. Und zwar können diese 3 Tage im Bauch des Fisches, finde ich, wie so ein Abbild sein von dem, was Jesus getan hat. So Jesus, 700-800 Jahre später, war auf der Erde und ja, ist ja dann gestorben am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde. Der Einzige, der das tun konnte, weil er perfekt war, weil er Gottes Sohn war. Und 3 Tage später steht er wieder auf. Und ja, so wie in der Geschichte jetzt mit Jona, nachdem er ausgespuckt wurde, nach den 3 Tagen, fanden alle Menschen dort zu Gott. Alle haben Gottes Gnade erfahren und konnten errettet werden. Und genauso ist es mit Jesus so. Jesus hat dieses Geschenk der Errettung für uns erkauft. Wir können heute noch, nicht nur damit, sondern auch heute dieses Geschenk annehmen. Und ich weiß nicht, ob du hier sitzt. Es ist so ein Moment, ja, irgendwie habe ich das noch nie so richtig gemacht. Vielleicht ist es so ein Moment, wo du auch selber so dein Herz Gott öffnen darfst und sagen darfst, hey Gott, ich will dir echt eine Chance geben, weil du scheinst ja echt ein richtig guter Gott zu sein. Und ja, will dich echt ermutigen, ihm eine Chance zu geben, dass er in dein Herz sprechen kann und dieses Geschenk einfach anzunehmen, was er für dich hat. Ja, und ich finde, die Geschichte zeigt auch so, hey, Gott will nicht nur sein Volk, das Volk Israel, sondern alle Menschen, so die heidnischen Völker, wie es im Alten Testament immer steht, erretten. Und das gilt für jeden Einzelnen. Und die ganze Bibel dreht sich im Grunde genommen echt um Jesus. So, wenn man das mal im Gesamten sieht, alles deutet auf ihn hin und ja, auf seine Liebe, Barmherzigkeit und Gnade uns gegenüber. Genau, zurück zu Jona. Also nachdem diese Botschaft Ninive erreicht hat und alle Menschen gerettet wurden, verschont wurden, steht dann im letzten Kapitel ein Gespräch zwischen Jona und Gott. Was denkt ihr, was Jona gesagt hat? Mal kurz überlegen. Also ich glaube, wenn ich das so gerade erlebt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich so voll geflasht von Gott, hätte gesagt, boah krass, danke Gott, dass du mich gebrauchst dafür, dass so viele Menschen jetzt zu dir kommen konnten. Und also ich denke, ich hätte so reagiert und ihn angebetet. Wie reagiert Jona? In 4 Vers 1 steht, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, dann ist es besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Also Jona war im Grunde genommen richtig wütend auf Gott, dass er diesen Menschen Gnade gezeigt hat. Und ich finde, das ist so krass, weil so eigentlich ist das Beste, was passieren konnte, die Menschen werden errettet. Und Jona ist extra geflohen, nicht weil er Angst vor den Ninivianern hatte oder dachte, boah, weiß nicht, soll ich das machen, sondern er wollte einfach nicht, dass Gott seine Gnade zeigt. So, ja, ich wusste doch, dass du das machst, Gott, deswegen bin ich weggerannt. Und ich fand das irgendwie so krass, weil ich das gar nicht so im Kopf hatte. Und ich dachte früher immer so, boah, ja, diese Bibelhelden, die sind so heilig, die haben, so Gott hat die auserwählt, die müssen richtig krass gewesen sein, so voll die guten, vorbildlichen Menschen. Aber wenn man das so liest, dann denke ich so, krass, Jona war eigentlich voll der fiese Mensch, also vielleicht nicht das richtige Wort, aber so, der wollte nicht, dass die Menschen gerettet werden, so, der war richtig wütend auf Gott deswegen. Und ich finde das irgendwie so menschlich, weil, ja, er war genauso fehlerhaft wie wir auch. Also ich habe auf jeden Fall Fehler. Ich bin oft egoistisch oder man ist mal faul oder hat keinen Bock, irgendwas zu machen oder ist mal feige. Und ja, so sind wir Menschen halt. Aber das hält Gott nicht davon ab, sich Zeit für uns zu nehmen und uns zu lieben und uns zu berufen und einen richtig krassen Plan für jeden Einzelnen von uns zu haben. Er ist nicht von unserer Unperfektion abhängig, sondern er ist perfekt und wir dürfen einfach bei ihm sein. Genau, dann wenn man weiterliest, können wir ja zusammen weiterlesen, ab Vers 5. Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, das ist so eine Pflanze, die ganz schnell wachsen kann. Die wuchs Jona über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Ja, ich bin mit Recht zornig, bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich noch nicht bemüht hast, den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre Rechte nicht von ihrer linken Hand unterscheiden können. Ja, ich glaube, Gott wollte Jona durch dieses Bild nicht ärgern oder ihn noch wütender machen. Vielleicht ein kleines bisschen ärgern, aber ich glaube, dass Gott ihn viel mehr belehren wollte. So. Er hat sich die Zeit genommen, so eine Pflanze wachsen zu lassen, mit ihm zu reden, um Jonas Herz zu erreichen und sein Herz weich zu machen. Und ich glaube, dass Gott echt geduldig mit uns ist. So. Er könnte theoretisch genervt oder zornig auf uns sein in manchen Situationen, aber dafür nimmt er sich stattdessen die Zeit. Ja, ich denke mir so, krass, Gott, du hast dir die Zeit genommen, du hast wirklich mit ihm gesprochen, ihm das erklärt und Gott muss sich ja nicht vor uns rechtfertigen, aber er möchte das, er möchte sich die Zeit für uns nehmen. Und ja, eben wieder dieses, hey, er ist an dem Einzelnen interessiert. Und es geht Gott nicht nur darum, seine Aufträge und Berufungen ausführen zu lassen, sondern es geht ihm um den Beauftragten und den Berufenen. Und ich glaube, das ist ein richtig großer Unterschied. So, es geht Gott nicht um seine Aufträge und Berufungen, nicht nur, sondern es geht ihm um den Berufenen und den Beauftragten. Und kein einziger Mensch ist Gott egal. So, hey, du bist Gott wichtig. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere, ja, aber ich weiß nicht, aber nein, du bist Gott wichtig. Und ja, er will dich nicht nur als sein Werkzeug irgendwie benutzen für irgendwas, sondern er will Beziehung zu dir. Genau, lasst uns nochmal zu den Fragen vom Anfang zurückkommen, die ich mit den Teens immer beim Bibellesen mache. Ihr wisst Bescheid, wo seid ihr Teens? Genau, was sagt die Stelle über uns Menschen aus? Wir Menschen sind unperfekt, wir sind emotional, wir machen auch mal Fehler, treffen nicht immer die allerbesten Entscheidungen, wir brauchen Gott und ohne ihn fehlt etwas ganz Wichtiges in unserem Leben. Was sagt die Stelle über Gott aus? Gott ist Liebe. Gleichzeitig ist Gott gerecht und er kann Sünde nicht einfach so ignorieren, das wäre auch keine Liebe, glaube ich. So, sondern er muss Liebe eigentlich Sünde eigentlich bestrafen. Aber Gott ist so reich an Barmherzigkeit und Gnade, dass er uns vergeben möchte und dass er dann ist er nicht genommen hat. Und wenn wir bereit sind, unser Herz für ihn zu öffnen und umzukehren, dann ist er nicht ganz weit weg, irgendwo da hinten im Himmel, sondern er ist ganz nah bei uns. Wie kann ich das Gelesene umsetzen? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir unsere Herzen einfach für Gott aufmachen, dass wir sagen, hey Gott, hier bin ich, so, ich will dir zuhören, ich will diese Liebe und Barmherzigkeit, die du für mich hast, einfach, ja, ich will das in meinem Leben. Und ja, ich glaube, das wird uns automatisch dann formen, so nicht durch irgendwie, du musst so und so, sondern durch diese Beziehung und diese Liebe, die er für uns hat, verändern wir uns automatisch. Und nimm dir vielleicht bewusst auch Momente, wo du Gott fragst, was er denkt, was er vorhat. Und ich glaube, wir dürfen auch darauf vertrauen, dass er zu uns spricht. Auch wenn es nicht wie so eine laute Stimme vom Himmel oder so ist. Vielleicht auch mal, wer weiß. Aber manchmal sind es auch so kleine Momente oder Gedanken, die wir haben. Und ja, vertrau einfach darauf, dass Gott ganz nah bei dir ist. Und nicht du musst perfekt sein aus dir heraus, sondern du darfst einfach bei Gott sein, genauso wie du bist. Und er formt dich so. Letzte Frage, wem will ich davon erzählen? Ja, ich glaube, es ist immer richtig cool, wenn man praktisch wird, also wenn man die Dinge auch teilt miteinander und vielleicht hat der ein oder andere so jemanden im Kopf, wo er denkt, boah, dieses eine, das sollte ich der Person sagen. Und vielleicht nimmt man sich das jetzt einfach mal vor und versucht das in der Woche der Person zu erzählen. Genau. Ja, also wenn ihr eine Sache von heute mitnehmt, dann, dass Gott an jedem Einzelnen interessiert ist, dass er euch liebt, dass er barmherzig ist, dass er ein riesengroßes Geschenk hat und ja, er sich einfach freut, wenn wir jetzt auf ihn zulaufen und unser Herz für ihn öffnen.
Ja, bestimmt kennen von euch die meisten das Gefühl, wenn man sich in einer Situation befindet, in der man eigentlich gar nicht sein möchte und wo man sich denkt, wie bin ich eigentlich hier reinkommen, wie komme ich hier raus und kann die Situation nicht einfach schon vorbei sein. Mir ging es so, als ich gerade meinen Führerschein gemacht habe, gerade 18 geworden bin, war ich eine der ersten in der Schule, die 18 waren. Und was macht man dann so, wenn man 18 gerade geworden ist? Ja, wir sind natürlich in der Mittagspause zu McDonald's gefahren. Also mein ganzes Auto war voll und wir waren dann bei McDonald's gekocht. Das war richtig cool. Wir haben gegessen, was man bei McDonald's halt so isst, einen Salat mit Dressing. Und sind dann natürlich pünktlich wieder zurück zur Schule gefahren, weil wir vorbildliche Schüler waren und natürlich pünktlich wieder in der Schule sein wollten. Und mir ist bis dahin nie aufgefallen, aber bei McDonald's an der Ampel gibt es so eine ganz kleine Steigung. Also Berg würde ich es nicht nennen, aber es ist eine kleine Steigung, wirklich. Und die Kupplung und ich, wir waren noch nicht die allerbesten Freunde. Und irgendwie hat die Kupplung mich in der Situation im Stich gelassen. Also die Ampel war rot, dann war sie wieder rot, wieder rot. Also es ging so 4 bis 5 Mal so und ich würde jetzt gerne übertreiben bei euch, aber ich tue es leider nicht. Und am Anfang fanden es alle Freunde, die dabei waren, auch noch ziemlich witzig, dass ich von der Ampel nicht wegkomme. Aber als die Schlange hinter mir immer länger geworden ist, ich glaube an dem Tag war auch halb Nördlingen eigentlich im McDonald's beim Essen, fanden sie es irgendwann auch nicht mehr so witzig. Und der Höhepunkt war aber erst erreicht, als so ein Mann, so ein älterer Mann an meine Scheibe geklopft hat und gesagt hat, heißt das Auto Claudio, was geht denn bei dir eigentlich ab? Ja, ich habe dann mit jemand anders Platz tauscht, der noch eine 18 war, der ist von der Ampel dann weggefahren und ich bin dann natürlich den Weg zurück, voll nach Oettingen gefahren, war noch nie so froh, dass die Mittagspause vorbei war und wir sind auch nie wieder zu McDonald's gefahren. Ja. Und als ich so an der roten Ampel stand, habe ich mir so gedacht, wie bin ich in die Situation gekommen? Warum muss das jetzt hier sein und kann es nicht einfach schon heute Nachmittag sein? Und ich glaube, ein König im Alten Testament muss ungefähr so das Gleiche gedacht haben wie ich in der Situation. Wir schauen uns heute nämlich den König Hiskia an. Hiskia war der König in Juda und wir lesen von Hiskia, dass er ein richtig guter Freund und ein treuer Diener von Gott war. Und normal waren ja die Könige im Alten Testament eher so schlimme Finger, aber der Hiskia, der war echt ganz nah an Gottes Herz dran. Er hatte ein paar Herausforderungen in seinem Leben, aber die hat er eigentlich alle ganz gut gemeistert mit Gott an seiner Seite. Dann kam aber eine Situation, wie ich oben beschrieben habe. Die Assyrer, ein ziemlich barbarisches Volk, sind nämlich in Juda eingefallen und haben eine Stadt nach der anderen eingenommen. Und nur noch Jerusalem hat gefehlt. Sie haben sich dann so vor Jerusalem platziert, haben ihre Zelte aufgeschlagen, mit ihrer Anwesenheit schon dem Volk von Jerusalem Angst eingeflößt. Und Hiskia hat erstmal alles versucht, dass die Assyrer wieder abziehen. Also er hat zuvor den Tempel vergolden lassen, hat den wieder entgoldet, hat das ganze Gold den Assyrern gegeben und wollte, dass sie wieder abziehen. Aber nichts hat geholfen. Das Einzige, was er nicht getan hat, war, sich einfach nur zu ergeben. Und als die Assyrer gemerkt haben, dass er sich nicht einfach ergeben will, haben sie angefangen, dem Volk von der Stadtmauer aus Lügen zuzurufen. Also sie haben dann so Lügen zugerufen wie, hey, hört nicht auf Hiskia, weil der erzählt euch eh nur Lügen. Wenn ihr euch einfach ergebt, dann könnt ihr von uns das Beste essen und trinken haben. Also ihr kriegt unsere Feigenbäume, unsere Weinstöcke, ihr dürft von unserem Brunnen trinken. Und wir, wenn wir das heute lesen, wissen ganz genau, was ist das für eine Lüge, die ihnen erzählen? Aber ich glaube, dass es für uns oft das Gleiche, also dass bei uns oft das Gleiche eintritt in Situationen, wo wir wie so von Assyrern umgeben sind. Dass wir auch oft, wenn wir in Situationen, wo wir nicht weiter wissen, dass wir uns dann oft denken, wie komme ich hier raus? Und dann kommen Lügen in unser Leben. Ja, und eine Lüge, die, glaube ich, ganz oft in solchen Situationen kommt, ist die Lüge, Gott liebt mich nicht. Hey, wenn Gott mich lieben würde, dann wäre ich nicht in der Situation. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann würde er jetzt was an der Situation ändern. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Und ich kann dir heute keine Antworten geben. Ich kann dir heute nicht sagen, warum manches in deinem Leben passiert. Ich kann dir nicht sagen, warum Gott manche Situationen nicht ändert in deinem Leben. Aber was ich dir heute mitgebracht habe, oder was ich dir sagen kann, ist, dass es 100 Bibelverse gibt in der Bibel, wo Gott seine Liebe zu uns bezeugt, wo Gott uns seine Liebe verspricht und wo er sagt, hey, meine Liebe zu dir wird niemals aufhören. Wenn es dir heute so geht, dass du dir denkst, Gott kann mich doch nicht lieben, wenn das alles in meinem Leben passiert, dann habe ich dir ein paar Bibelstellen hier mitgebracht, die du einfach für dich persönlich, privat daheim studieren kannst, durchlesen kannst und Gott zeigt dir echt in den Bibelstellen seine Liebe. Und 2 Bibelstellen will ich heute mit euch einfach kurz durchlesen und zwar in Römer 8, Vers 39 schreibt Gott, dass kein Tiefpunkt, kein, nicht noch so eine Situation, wo du keinen Ausweg mehr kennst, uns von seiner Liebe scheidet. Er will nicht, dass unsere Liebe zu ihm aufhört, dass er verspricht uns, dass seine Liebe zu uns niemals aufhört, auch wenn wir uns noch in Krisenzeiten befinden. In Johannes 4, Vers 18 und 19 steht, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ja, Gott hat Liebe erfunden, Gott hat Liebe etabliert, Gott hat uns gezeigt, wie es geht zu lieben. Wie kann er da aufhören, uns zu lieben? Und was ich an dem Vers auch spannend finde, ist, dass wir lesen, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Und ich glaube, dass Furcht bestimmt auch bei Hiskia eine Rolle gespielt hat. Als die Assyrer vor Jerusalem waren, hat sich Hiskia bestimmt nie gedacht, ah, easy peasy, wenn die mich sehen, dann ziehen die sowieso ab. Nee, ich glaube, dass Hiskia richtig Angst hatte, als die Assyrer da waren. Aber wir lesen, dass Hiskia sich in Trauergewand geworfen hat, dass er sich umzogen hat, um in den Tempel zu gehen. Hiskia hat sich nie gedacht, hey, kann Gott mich lieben? Oder ich gehe mal lieber in mein Zimmer und überlege, ob Gott mich wirklich liebt. Nee, Hiskia ist in Gottes Gegenwart gegangen, er ist in den Tempel gegangen, weil er geglaubt hat, dass Gottes Gegenwart, dass ein Gebet zu Gott einen Unterschied macht. Hiskia hat geglaubt, dass sich Situationen ändern, wenn er betet. Und wenn wir weiterlesen, wenn wir in 2. Chronik 32, Vers 20 lesen, dann sehen wir, Hiskia und Jesaja haben zu Gott geschrien und Gott hat Engel geschickt, die Assyrer getötet haben. Wir sehen, dass es hier einen Unterschied gemacht hat, dass Hiskia in Gottes Gegenwart gegangen ist. Und das möchte ich von Hiskia lernen. Ich möchte mir in Situationen, die schwer sind, nicht die Frage stellen, ob Gott mich liebt oder wie das sein kann. Ich möchte in seine Gegenwart rennen. Ich möchte zu ihm beten und ich möchte mir sicher sein, dass ein Gebet zu ihm einen Unterschied in meinem Leben macht. Auch wenn vielleicht die Situation nicht sich sofort ändert oder auch wenn es vielleicht sich anders ändert oder sich nicht so ergibt, wie ich denke. Gott hört mein Gebet und das Gebet, das wir zu ihm sprechen, das ist echt kraftvoll. Und ich glaube aber, um zu dem Punkt zu kommen, dass wir in Zeiten, in denen es uns nicht gut geht, dass wir da an Gottes Liebe festhalten, dass wir frei sind von Zweifel, müssen wir uns in Zeiten, in denen es uns gut geht, füllen mit seinen Versprechungen, müssen wir uns füllen mit seinem Wort, mit dem, was er für uns bereithält, dass wir uns echt sicher sein dürfen. Ja, als der Mann an meine Scheibe geklopft hat bei McDonald's und mich gefragt hat, ob das Auto mir gehört oder was hier abgeht, hat es keine Krise in meinem Leben ausgelöst, weil ich ganz genau wusste, das Auto gehört mir, also mein Papa. Ich habe mir niemals gedacht, oh, weiß nicht, vielleicht gehört das Auto doch nicht mir, könnt's recht haben. Nee, ich war mir zu 100% sicher, das ist mein Auto. Und so will ich auch, dass es mir mit Gottes Liebe geht in Zeiten, in denen es nicht so einfach für mich ist. Ich will mir ganz sicher sein, dass seine Liebe zu mir steht, dass er mich liebt, egal in welchen Umständen ich mich befinde. Ja, ein alter Mann wurde mal gefragt, ob er den Herrn Jesus denn lieb hat. Und der Mann hat mit einem freundlichen Lächeln so geantwortet, ja, ich habe Jesus lieb, aber ich kann Ihnen noch was viel Besseres sagen. Der andere Mann war ein bisschen verwirrt, hä, was gibt es denn noch Besseres, als Jesus lieb zu haben? Und die Antwort von dem alten Mann war, er hat mich lieb. Ja, seine Liebe für uns ist sicher. Wir dürfen uns sicher sein, dass Jesus uns lieb hat. Und ich möchte uns heute echt einladen, dass wir die Zeit heute nutzen, dass wir neu unseren Glauben stärken, dass wir uns neu füllen mit Gottes Versprechungen, mit dem, was er zu uns in der Bibel sagt. Weil es so viel besser ist, mit Jesus im Leben unterwegs zu sein. Vor 2-3 Jahren war ich beim Wandern mit Marco und wir sind unten gestartet mit Wanderschuhen, sind den Berg hochgelaufen. Und es hat am Anfang auch super funktioniert alles. Aber je weiter wir hochkommen sind, desto mehr Schnee ist gelegen. Und die Wanderschuhe, die für ein gutes Wetter ausgelegt sind, waren dann auch ein bisschen überfordert mit uns. Wir sind, je mehr Schnee lag, desto rutschiger war es und desto mehr sind wir weggerutscht. Und es war echt dann irgendwann richtig anstrengend, hochzukommen. Wir sind im Berg hochgekommen, aber es war richtig anstrengend. Und an uns sind die ganze Zeit Leute vorbeizogen, die hatten so Spikes an den Schuhen, wie so Schneeketten für Schuhe eigentlich. Und die sind auch den Berg hoch, für die war es auch anstrengend. Aber die sind kein einziges Mal weggerutscht, für die war es nicht so anstrengend wie für uns. Für die war es viel angenehmer als für uns. Und ich dachte mir, das ist so ein Bild, wie wenn wir mit Gott im Leben unterwegs sind. Wenn wir Gott im Leben haben, dann ist das wie so Spikes an den Schuhen. Es wird trotzdem mal anstrengend im Leben. Wir müssen trotzdem manche Berge hochgehen. Es wird trotzdem mal schwierig. Aber wir haben jemanden, der uns stützt. Wir haben jemanden, der uns helfen will, der uns unterstützt und der für uns ist. Ja, wir wollen jetzt das letzte Lied singen, in dem es heißt, egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, mein Gott hat gesiegt. Lass uns echt füllen mit seinem Wort. Lass uns wissen, dass mein Gott gesiegt hat. dass er uns liebt und dass seine Versprechungen halten.